D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Auf Wortwalz, eine Journalistin auf Wanderschaft.
Journalismus als Handwerk, was man von Lokalredaktionen lernen kann.
Handwerk richtig gelernt, was der Journalist der Zukunft können muss.
Eine Überraschung für Herrn Pähler und die Rückkehr des Köpfequizzes.
Oh nein, das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Hendrik Zörner, dem Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes, DJV. In dieser Woche kam ja raus, die ehemalige Spiegel- und Fokus-Journalistin Ulrike Demmer, die will ihre Posten als Leiterin des Berlin-Büros von Matzaks Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgeben. Und jetzt wird sie stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Zörner kommentiert das so, Zitat: Weiß sie, was sie sich antut? Was treibt Demmer und andere Top-Journalisten in die Regierungs-PR? An die Stelle knallharter Recherchen rückt Auftragskommunikation. Der Journalistin Demmer ist zu wünschen, dass sie sich von der neuen Aufgabe nicht so verformen lässt wie ihre beiden Kollegen Steffen Seibert und Georg Streiter.
Die zweite Meinung
kommt heute vom Kommunikationsexperten Herrn Pähler.
Ich frage mich ja, ist DJV-Sprecher Zörner jetzt eigentlich wirklich so naiv oder tut er nur so? Denn die Journalistin Demmer, die soll sich also in der Regierungs-PR nicht verformen lassen. Wünschen kann man sich das ja, aber dieser Wunsch, der geht doch von einer falschen Prämisse aus. Denn wenn eine Journalistin in die PR geht, noch dazu an staatlicher höchster Stelle, dann ist sie auch für den Moment keine Journalistin mehr. Jedenfalls nicht, solange sie diese Aufgabe dort ausübt. Und deswegen ist es auch keine Verformung, sondern eine logische und auch erwartbare Anpassung an eine andere Aufgabe mit einer anderen Zielsetzung und anderen Erfolgskriterien. Wer von einer Regierungssprecherin eine kritische Haltung gegenüber der Regierung erwartet, der ist für mich ein hoffnungsloser Romantiker.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das wandernde Medienmagazin. Gesellen auf der Walz. Herr Pähler, weiß man eigentlich heute noch damit, was damit gemeint ist?
Ich schon. Ich weiß nicht, ob es jeder das weiß. Nein, im Ernst. Also ich glaube, man weiß es schon noch. Man sieht ja ab und zu noch diese, meistens sind es junge Männer in schwarzen Korttrachten häufig, die über die Lande ziehen. Und da fragt man sich immer, machen die das wirklich oder ist das irgendwie so Tradition? Aber die machen das ja wirklich.
Ja, so vom Mittelalter so noch bis rein in die Industrialisierung ging es ja darum, dass man, bevor fertige Gesellen ihre Meisterprüfung dazugelassen wurden, mussten sie halt 3 Jahre auf der Walz. Wäre das was für dich?
Ich sage mal nein, weil du weißt es, ich bin, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ein Heimscheißer. Ich bin lieber zu Hause, wo ich es schön gemütlich habe und außerdem habe ich auch eher zwei linke Hände, sag ich mal. Handwerk ist nicht so meins. Ach. Nagel in der Wand geht noch, aber damit Geld verdienen,
aber damit,
ich glaube, mich wird keiner nehmen.
Du machst ja was mit Medien hier und einige sagen, ja, Journalismus ist doch irgendwie auch ein Handwerk. Oder ist Journalismus ein Handwerk? Eine junge Journalistin reiste deswegen mal wie sonst Gesellen und bot ihre journalistische Arbeit gegen Kost und Übernachtung an.
Als Walz werden ja, wie gerade gesagt, die Wanderjahre von Handwerksgesellen bezeichnet, die eben nach dem Abschluss ihrer Lehrzeit und vor der Meisterprüfung von Ort zu Ort gezogen sind und immer auch heute zum Teil noch machen, um Erfahrungen zu sammeln. Ja, und was sonst Dachdecker, Zimmerleute oder auch Bäckerinnen nach der Ausbildungszeit tun, das tat auch die Journalistin Jessica Schober. Ihre These, auch Journalismus ist ein Handwerk, und so begann sie ihre Wortwalz.
Sie hat da so Regeln für sich aufgestellt. Kein eigenes Handy, kein Laptop, kein Geld für Zugreisen oder Hotelzimmer. Und ihr Gesellenbrief sozusagen war die Ausbildung, die sie zuvor dann an der Deutschen Journalistenschule überlebt hat, und das Ziel, den deutschen Lokaljournalismus mal so hautnah kennenzulernen.
Und ihre Walzzeit, die ließ sie sich per Crowdfunding möglich machen, begleitete sie dann per Blog und Twitter, und am Ende ist ja Anfang dieses Jahres auch ein Buch erschienen, Wortwalz heißt das. Und was Jessica Schober am Ende über den Lokaljournalismus in unterschiedlichen deutschen Städten gelernt hat, das erfahren wir jetzt von ihr. Hallo Jessica.
Hallo zusammen, hi.
Vorgestern, da hast du getwittert, heute kam wieder die jährliche Erinnerung daran, die eigenen Träume zu verwirklichen. Was ist denn jetzt damit gemeint?
Naja, das war so eine kleine Erinnerung an mich selber, dass man sich seinen Mutproben auch stellen muss. Ich habe nämlich lange, bevor ich mich getraut habe, auf diese Wortwalz, auf diese Wanderung durch den deutschen Lokaljournalismus überhaupt zu gehen, ganz lange gezögert und habe erstmal nur scheu, wie ich damals war, die Internetadresse reserviert. Das war so alles, was ich gemacht habe als ersten Schritt. www.wortwalz.de, dachte ich, ach ja, das ist doch nett. Und dann habe ich mich halt nicht getraut und ein Jahr später kam halt dann erst die Zahlungserinnerung und das war meine jährliche Erinnerung, die nun lustigerweise wieder kam. Mach dich doch mal auf den Weg, Mädchen.
So. Das dürfte sich jetzt ausgezahlt haben, dieses Investments in die Domain, weil du hast zumindest halt auch sehr, sehr viel erlebt, wie man dann auf deiner Seite und im Buch nachlesen kann. Was wolltest du denn über den Journalismus lernen, was du während deiner Zeit an der Deutschen Journalistenschule vielleicht nicht gelernt hast?
Ich wollte einfach mal wieder weg vom Schreibtisch. Ich hatte das Gefühl, ich arbeite zwar als freie Reporterin und wollte immer Journalismus machen, aber ich hatte das Gefühl, ich hänge am Telefon und ich wollte wieder raus aufs Land. Ich wollte tatsächlich mal wieder dahin, wo ich angefangen habe. Bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung habe ich so meine allerersten Artikel über Kaninchenzüchter und Schützenvereine, was man halt so in Niedersachsen auf dem Land macht, so geschrieben. Und ich dachte irgendwie, wie machen die eigentlich heute diesen Journalismus? Wie arbeitet man bei der Schwäbischen Post oder bei der Märkischen Allgemeinen, Königs Wusterhausen? All diese Zeitungen, die haben mich interessiert, weil ich mit denen ganz wenig nur noch zu tun hatte. Und ja, diese Anfangsthese war so, die haben uns an der Journalistenschule immer alle gesagt, Journalismus ist ein Handwerk. Also muss man das doch dann auch auf der Walz ausprobieren können.
Darüber sprechen wir noch, aber mal so, wahrscheinlich ist es eigentlich ein bisschen eine rhetorische Frage, aber trotzdem einmal vorab gefragt, diese Zielsetzung, die du gerade beschrieben hast, würdest du am Ende sagen, Haken dran, hat sich erfüllt, Ziel erreicht?
Die Reisezeit hat sich für mich auf jeden Fall sehr, sehr ausgezahlt. Ich würde hinter das ist Journalismus ein Handwerk jetzt ein Fragezeichen von der anderen Seite stellen. Ich habe ein paar Handwerker jetzt besser kennengelernt und verstanden, dass sie schon nochmal anders mit ihrem Material umgehen. Aber die Investitionen darin hat sich trotzdem gelohnt. Die Reise war es wert, das mal auszuprobieren. Ja.
Bevor wir jetzt darüber reden, vielleicht was du auch erlebt hast, kannst du uns nochmal etwas näher so die Umstände beschreiben, wie du dich auch auf deine Walz, die ja auch nicht sofort gestartet ist, wie du gerade beschrieben hast, vorbereitet hast?
Naja, ich dachte am Anfang, okay, ich brauche irgendwie erstmal, um diese Idee jetzt wahr werden zu lassen, ein paar Informationen darüber, wie das überhaupt geht mit der Wanderschaft. Hab also, hatte damals auch ein Interview mit einer Wandergesellin gemacht und mir das dann so versucht abzugucken, so, wie trennt man eigentlich, wie mache ich denn das, wenn ich kein Handy habe, wie finde ich mich zurecht, wo finde ich was zum Schlafen, wenn ich kein Geld für Übernachtungen ausgeben darf. Das waren so die überlebenspraktischen Dinge. Und die Vorbereitung so auf der journalistischen Seite war so, okay, ich brauche vorher irgendwie einen Blog und ich würde gerne ein Crowdfunding ausprobieren. Also habe ich ein kleines Video gedreht und einfach mal so über Nacht dann beschlossen, ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn da der Mut vielleicht noch gar nicht so groß war.
Aber ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum kein Handy? Smartphone ist doch eher so ein Werkzeug eines Journalisten. Dürfen Handwerker ihr Werkzeug nicht auch mitnehmen?
Richtig, die traditionellen Handwerker, die nehmen ihre Werkzeuge teilweise mit auf die Wanderschaft. Also trotzdem findet natürlich ein Schreiner, der in der Werkstatt arbeitet, da noch viel mehr Maschinen und Material und Werkzeug, mit dem er dann hantieren kann. Und ich wollte einfach so nah wie möglich an dieser Idee der Walz bleiben und habe gedacht, diese Art zu reisen, die werde ich nicht verstehen, wenn ich so in meiner Komfortzone bleibe, ja, wenn ich es mir da bequem mache. Ich hatte irgendwie verstanden, diese Wandergesellen, das ist eine ziemlich schonungslose Reise, auf die man sich da begibt. Und ich wollte einfach so nah wie möglich ran an diese Tradition. Und eigentlich habe ich mir gedacht, mein Handwerk als Journalistin ist nicht, dass ich ein Telefon mit mir rumschleppe, ist nicht mein Werkzeug, sondern das Fragen stellen, das neugierig sein. Und egal wie abgedroschen das manchmal klingt, es stimmt wirklich so. Ich brauche nur das und im Zweifel halt einen Bleistift und einen Zettel, um mir ein paar Sachen zu notieren. Und dann kann ich journalistisch arbeiten.
Wie haben denn so die richtigen oder sag mal die normalen Gesellen auf dein Vorhaben reagiert?
Ja, das war sehr unterschiedlich. da habe ich mir nicht nur Freunde gemacht am Anfang. Dazu muss ich aber ganz klar sagen, ich bin keine Wandergesellin. Ja? Ich war nie eine und werde nie eine sein. Da gibt es so einen schönen Fachbegriff dafür. Ich bin Kuhkopf. Ne? So nennen die Wandergesellen all jene, die nicht auf Wanderschaft gehen können. Ich werde also immer Kuhkopf bleiben. Ich bin ja auch nicht in Kluft gereist. Ja? Und was man vielleicht auch noch sagen muss, dieses für Kost und Logis arbeiten, so ist das auf der Walz auch nicht. Die Handwerker werden durchaus auch bezahlt. Das ist immer was denen auch wichtig ist zu sagen. Aber so ich habe am Anfang so ein paar Fettnäpfchen, ne, am Wegesrand mitgenommen und kam dadurch aber ganz spannend in Kontakt mit einigen Wandergesellen. Es gab ein paar, die das nicht gut fanden, dass ich als Journalistin versuche, diese Wanderschaft mal für mich auszuprobieren. Aber ich habe dann so viele kennengelernt, dass ich mich so ein bisschen rangetastet habe und gemerkt habe, die wollen ihre Tradition schützen. Okay, aber Reisen ist für alle da. Und mich nach der Ausbildung weiterzubilden, davon kann mich auch keiner abhalten. Also wir haben uns dann ganz gut arrangiert. Neulich bezeichnete mich jemand am Lagerfeuer liebevoll als Wandergesellen-Groupie. Vielleicht
und,
trifft's das.
Und was unser medialer Wandergesellen-Groupie denn auch während der Voltwarts erlebt hat, das klären wir gleich hier bei Was mit Medien hier auf D-Radio Wissen, denn Jessica Schober ist weiter bei uns zu Gast.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das gesellige Medienmagazin.
Wir reden weiter mit Jessica Schober. Anfang des Jahres ist ihr Buch Wortwalz erschienen. Denn die freie Journalistin war auf Wortwalz. Wie einst Handwerker hat sie sich so von Stadt zu Stadt begeben, um ihre Dienste Lokalredaktionen anzubieten.
Jessica, wie lief denn deine Walzzeit also im Alltag ab? Gab es da überhaupt so etwas wie einen Alltag?
Also sie lief jedenfalls sehr anders ab als mein gewöhnlicher Büroalltag. Ich kam ja ganz oft irgendwo an der Autobahn an, habe den Daumen rausgehalten und bin halt mit irgendwie mitgetrampt, der mich mitgenommen hat. Ich habe dann immer gefragt, wo die Leute hinfahren. Und haben gesagt, ja, lange keinen Tramper gesehen, wir fahren jetzt Richtung Aalen zum Beispiel. Ich habe gesagt, okay, ja, was habt ihr in Aalen für eine Lokalzeitung? Und dann haben die Leute ganz irritiert geguckt und ich habe gesagt, ja, mich interessieren die Lokalzeitungen. Und so bin ich dann zum Beispiel bei der Schwäbischen Post gelandet, ja, oder bei der Westerwälder Zeitung oder beim Pfaffenhofener Kurier. Bei all diesen Blättern, bei denen ich sonst nie gelandet wäre. Und da war ich immer relativ kurz, so 1 bis 2 Wochen. Und habe versucht, dort mitzuarbeiten im Redaktionsalltag, der für mich aber kein Alltag war, weil oft kam ich irgendwo an und wusste nicht mal, wie der Bürgermeister heißt. Und das ist natürlich eigentlich genau das Fund, mit dem Lokaljournalisten wuchern können, dass sie sich vor Ort auskennen. Und ich kam jedes Mal an und war eine Ahnungslose und wollte jetzt irgendwie in diesen Redaktionen mit Lokaljournalismus machen. Das ging dann nur mit Hilfe der Kollegen.
Das finde ich ja total spannend. Wie ist das denn? Also du hast dann da quasi irgendwie am Türschild geklingelt bei irgendeiner Zeitung und hast gesagt, ich bin die Jessica und ich würde hier gern auch mal in ihrer Zeitung ein bisschen rumwerkeln. Dann haben die ja gesagt,
genau
ja.
So.
Klar, da haben wir ja drauf gewartet, oder?
Ungefähr so musst du dir das vorstellen, ja, genau.
Also jetzt mal ganz im Ernst, war es schwierig? Also musstest du erstmal eine halbe Stunde erzählen, was du vorhast oder noch länger? Oder also, war es leicht?
Es hat mich keiner abgelehnt, das war das Schöne. Niemand hat gesagt, nee, die wollen wir nicht, die ungewaschene Frau, die da gerade die Treppe hochgeschnauft kommt. Aber ich musste manchmal natürlich schon ein bisschen erklären, was es damit überhaupt auf sich hat. Ich hatte ja sozusagen die Webseite, die so ein bisschen drumherum erklärt hat und ich hatte für den Notfall mir meinen Plan, mein Konzept sozusagen auf einer DIN A4-Seite einlaminiert und das hatte ich hinten in meinem großen roten Rucksack drin. Wenn ich also irgendwie in Erklärungsschwierigkeiten kam, habe ich den Leuten das gezeigt. Und manchmal hat es auch eine Tür geöffnet zu sagen, ja, ich bin ausgebildete Journalistin an der Journalistenschule und dann waren die alle immer noch so ein bisschen skeptisch und dem einen habe ich dann mal eine Mittagspause Bedenkzeit gegeben, aber da hat sich auch dann dort der Lokalchef überreden lassen, dass er durchaus jemanden gebrauchen kann, der ihm am Sonntagabend um 22 Uhr noch die Sportmeldung redigiert oder jemand, der auf die nächste Bezirksausschusssitzung geht. Die waren dann am Ende eigentlich immer ganz dankbar, die meisten.
Und das für lau ja sogar, ne?
Nee, nicht für lau. Ich habe tatsächlich gesagt, bezahlen Sie mir bitte das, was Sie auch Ihren freien Mitarbeitern bezahlen. Das war mir ganz wichtig, weil eben, wie gesagt, Wandergesellen auch nicht für Kost und Logis in dem Sinne arbeiten. Das denkt man oft immer nur. Und weil ich tatsächlich ja auch wusste von meinen frühen Anfängen im Lokaljournalismus, wie schlecht die Kollegen dort manchmal verdienen. Und ich wollte nicht die sein, die deren Arbeit noch mehr entwertet. Ne? Ich wollte nicht ausschlagen und sagen, du, ich mach's auch für umsonst und nicht für 22 Cent pro Zeile. Und das war mir wichtig, dann auch mal so einen Vergleich zu bekommen, was verdient man denn so als freier Mitarbeiter im Lokaljournalismus.
Und wenn du das mal schaust, warst du überrascht, wie wenig das am Ende war? Oder warst du überrascht, dass da dann doch, wenn man ein bisschen reinhaut, da doch was zusammenkommen kann?
Es war halt total unterschiedlich geografisch in ganz Deutschland. Ne? Es gab Regionen, wo ich in den Redaktionen fair bezahlt wurde, wo ich sagen kann, okay, die haben mir dann ein Tagessatz bezahlt, das war in Ordnung. In anderen Redaktionen, da will ich jetzt keine namentlichen nennen, aber es gab eine Redaktion, da habe ich eine Woche lang mitgearbeitet und habe natürlich auch nicht auf Zeile geschrieben. Ne? Also ich habe ja auch viel Redaktionsarbeit gemacht, das hat mich ja interessiert. Aber nach einer Woche Mitarbeit hatte ich am Ende 83 Euro verdient. Und das fand ich schon echt hart. Also das geht dann schon in die Richtung freiwillige Selbstausbeutung. Ja. Ich habe dann immer versucht, das auch ein bisschen zurückzuspielen und irgendwie das mitzuteilen, weil ich glaube, dass es schade ist, dass der Lokaljournalismus mancherorts so ausbrütet, dass die Kollegen da so ackern müssen und 14 Seiten am Tag vollkriegen müssen und einfach da natürlich die Qualität drunter leidet. Ja.
Was war der beste Moment deiner Reise? Kannst du da eine Geschichte erzählen?
Willst du jetzt eine journalistische Geschichte oder eine Reise-Hippie-Geschichte?
Fragen stellen wir.
Also tatsächlich war der Beginn der Reise schon sehr abenteuerlich. Da bin ich über das Münchner Ortsschild geklettert. Das ist so ein Brauch bei Wandergesellen. Und das war was ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Man trinkt halt erst eine halbe Flasche Schnaps aus, verbuddelt die unter diesem Schild, lässt sich dann von seinen Freunden und seiner Familie hochheben auf diesen gelben Wegweiser und springt dann runter und läuft los. Und das war so einerseits einer der wirklich schönen Momente, weil ich mich so gefreut habe, dass meine Freunde und Kollegen mich dann auch hingebracht haben und mich bei diesem Irrsinn auch begleiteten. Und zwar, also es war auch völlig verrückt, oben auf dem Schild zu sitzen und von dort dann auf den Verkehr zu gucken und mich zu fragen, was mache ich hier? Und mir war dann aber auch klar, wenn ich jetzt auf der anderen Seite runterhüpfe und losgehe, dann darf ich mich nicht nochmal umdrehen. Das verlangt die Tradition, gehen, ohne sich umzudrehen. Und das war so der schönste und schrecklichste Moment, wo ich echt so ein bisschen Schiss hatte, gleich am Anfang. Das war ganz also emotional zumindest.
Ich habe hier noch die Frage mir notiert, weil ich das wirklich gerne wissen würde. Vielleicht sagst du ja, das war genau dieser Moment. Gab es denn auch einen Moment, wo du wirklich auch gerne abgebrochen hättest?
Also geflucht habe ich richtig. Als ich mal so eine ganz dusselige Idee hatte, auf so einem blöden Aussichtsturm zu übernachten.
Mit Dach oder ohne Dach?
Das war einfach nur so ein Drahtgestell über da in der Schwäbischen Alb auch. Die Woche da bei der Lokalzeitung war super und ich dachte, ich will mich jetzt mal von der Stadt verabschieden. Und ich hatte bei der Kulturredakteurin zu Hause übernachtet für eine Woche. Die hatten mich bei sich aufgenommen und ich wollte mir jetzt irgendwie so ein bisschen Deutschland-Abenteuer geben und dachte, ich penne draußen auf diesem Turm. Und es war einfach irre kalt. Und ich habe so gefroren und kam dann aus meinem Schlafsack da aber auch nicht mehr raus, oben über den Baumwipfeln, und dachte, ich muss das jetzt durchziehen. Und habe einfach am nächsten Morgen war ich einfach so tief gefroren, dass ich dachte, was will ich mir hier beweisen, warum muss ich jetzt hier weiterlaufen? Und was mich dann am Laufen gehalten hat, war auch der Gedanke an die Crowdfunding-Unterstützer. Das habe ich als ein total kraftvolles Tool erlebt, auch um sich für seine journalistischen Projekte so Rückenwind zu holen in Situationen, wo du eigentlich Lust hättest hinzuschmeißen. Ich dachte so, nee, komm, du musst jetzt weitermachen. Die haben dich ja auf den Weg geschickt.
Wo du gerade gesagt hast, ey, ich habe da noch eine Woche bei einer Redakteurin übernachten können. So. Was natürlich toll ist, diese ganzen Kontakte zu Journalisten, die vielleicht zum Teil schon so Jahrzehnte richtig im Job sind. Und bei dir im Blog kann man so ein bisschen mal nach dem Stichwort suchen, was du Meisterschnack genannt hast. Was ist das? Was nennst du da Meisterschnack?
Ja, meine Idee war, ich kann doch von denen eigentlich am meisten lernen, die in meiner Zunft jetzt im Schreiben, im Lokaljournalismus einfach schon die vielen Jahre Erfahrung haben. Ja. Die muss ich doch eigentlich nur anzapfen, denen habe ich dann allen immer die, glaube ich, 10 gleichen Fragen gestellt. So ganz banal erstmal, warum sind die Journalist geworden? Was würden sie mir auf die Reise mitgeben? Und das waren teilweise erstaunlich offene Gespräche. Also Ein Chefredakteur hielt ja zum Beispiel auch ein glühendes Plädoyer für Stammtischreporter und sagte, wir dürfen diese Fähigkeit nicht verlieren, uns auch in die Wirtshäuser mit in der Kneipe mit dazuzusetzen. Wir dürfen nicht alles immer schon durchgeplant in unserem Outlook-Kalender stehen haben, welche Recherchetermine wann sind, sondern, ja, ich würde jetzt mal so übersetzen, wir müssen da noch Platz fürs Staunen lassen, ne? Und dieser Meisterschnack, diese war dann am Ende wie so eine Rubrik, die sich als wie so eine Fundgrube für mich erwiesen hat, was mir so die alten Hasen meines Metiers mit auf den Weg geben. Das war sehr schön oft, ja.
Wir schnacken auch gleich weiter mit Jessica Schober hier bei D-Radio Wissen, was mit Medien ist hier.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das freie Medienmagazin.
Jessica Schober ist weiter bei uns zu Gast. Wir haben mit der freien Journalistin über ihre Wortwalz geredet. Eine Reise durch den deutschen Lokaljournalismus. Auf wortwalz.de könnt ihr ihr Reisetagebuch nochmal nachlesen.
Jessica, was ist denn das Ergebnis deiner Reise? Also einer deiner Anfangsthesen war ja, Journalismus ist ein Handwerk. Du hast schon so angedeutet, müsste man vielleicht nochmal genauer darüber reden. Was sagst du denn jetzt nach deiner Reise dazu?
Also ich würde auf jeden Fall bestätigen, dass alles, was man sozusagen, wo man viel Zeit mit verbringt, wenn man sich einer Sache widmet, kann man sich verbessern. So ist es mit dem Schreiben, so ist es mit dem Blatt machen, so ist es mit dem Zeitung machen allgemein. Wer sozusagen, wenn man so ein bisschen rumreißt und sich anguckt, wie verschiedene Leute das machen, dann kann man da dazulernen. Insofern würde ich sagen, ja, an der Stelle stimmt das. Journalismus ist ein Handwerk, was man nicht nur an Universitäten theoretisch lernen kann, sondern man muss es machen, tun und jeden Tag wieder neu sich überlegen, wie berichte ich jetzt über die neue Umgehungsstraße B71, die gebaut werden soll, so dass ich meine Leser da am Frühstückstisch nochmal damit faszinieren kann. So. Also an der Stelle würde ich sagen, ganz klar, das ist ein Handwerk. Mir ist aber auch aufgefallen, dass wir eigentlich oft gar nicht genug Zeit haben, uns mit dem Material zu beschäftigen. Also die Strukturen im Journalismus sind immer öfter so, dass es einfach die Recherchezeit kürzer wird, ich mit Menschen nicht mal eben eine Woche verbringen kann, um wirklich ein Porträt über sie zu schreiben, sie zu verstehen. Und so wie vielleicht ein Schreiner oder ein Geigenbauer oder neulich habe ich einen Blechblasinstrumentenbauer auf der Walz getroffen, ja, wie die sich sozusagen mit Hingabe ihrem Material widmen können. Auch nicht immer, aber idealerweise. Das ist schon nochmal was anderes. Und man muss ja auch als Geselle erstmal lange in der Werkstatt die Holzspäne wegfegen, bevor man die großen Stücke bauen darf. Ich glaube, an der Stelle ähneln sich Journalismus und Handwerk auch. Es gibt unter Wandergesellen so einen Ehrenkodex, das finde ich eigentlich ganz schön. Die haben mir das dann beigebracht, die sagen immer, als Wandergeselle ist es wichtig, dass du einen Ort immer so verlässt, dass noch ein weiterer Reisender nach dir kommen kann. Ja? Wenn dich einer zum Spätzleessen einlädt, sagst du nicht nein, vielleicht ist der Kamerad, der nach dir kommt, hungrig und der freut sich, wenn er nochmal einen ausgegeben bekommt. Und also ich habe da keine Angst vor Pathos. Ne? Ich würde sagen, sowas würde ich mir für Journalisten auch wünschen, dass wir weniger verbrannte Erde hinterlassen und so einen journalistischen Ehrenkodex wieder ernst nehmen, wie er unter Wandergesellen üblich ist.
Wie hat denn, das knüpft vielleicht genau daran an, auch dein Projekt, deine Beziehung zum Journalismus verändert?
Meine Beziehung zum Journalismus, also ich habe gemerkt, ich will weiter eine Schreibende bleiben und ich will aber auch niemand sein, der schon die Patentrezepte in der Tasche hat. Tue mich eigentlich immer schwerer mittlerweile auch in Redaktionen länger sesshaft zu sein, weil mir diese Art des Rumreisens natürlich auch so gut gefällt. Das war ja für mich eine charmante Lösung, meine dauerhafte Reiselust mit dem Beruf zu kombinieren. Dafür bietet sich der Journalismus ja ganz gut an. Ich bin jetzt, fühle mich eigentlich weiterhin wie eine reisende Reporterin, ohne dass ich jetzt noch unter der Wortwaldflagge segele. Meine Beziehung zum Journalismus hat es eigentlich auch dahingehend nochmal verschönert, dass ich merke, so, ich kann mir das rausnehmen, so die Art zu machen, den Journalismus, wie ich ihn liebe, auf meine eigene Art und Weise mir einen Weg zu finden, mich dadurch zu wursteln.
Ich fand auch schon toll, so mal, was mal durchklang, so zwischen erstmal einmal so dieser Aspekt des Machens, aber auch am Anfang über den Schatten springen. Was sind denn vielleicht zum Abschluss so deine Tipps für Menschen, die auch irgendwie was mit Medien machen wollen? Über welche Schattenseiten sollte man sich vielleicht auch bewusst sein? Und vor allen Dingen, wie kann man sie meistern?
Also ich würde jedem, der irgendeine Idee hat und sei die noch so verwegen, einfach zurufen wollen, probier das mal aus. Umgib dich mit Leuten, die an deine journalistische Idee glauben. Im Zweifel kannst du nur was dabei lernen, auch wenn man mal scheitert. Die Erfahrung habe ich dann später auch gemacht. Und ich würde einfach mir wünschen wollen, dass man auch im Journalismus weiterhin so Platz zum Spielen und Platz zum Spinnen hat. Also das war auch meine Beobachtung. Die Lokalredaktionen, die mal ganz neue Formate ausprobiert haben, was völlig anderes gewagt haben oder einem Reporter mal ein paar Tage Freiraum gegeben haben, um sich einer Sache ganz zu widmen. Das waren auch die, wo irgendwie am meisten schöne Dinge passiert sind. Ja, da kam ein tolles Blatt bei raus. Also man darf da ruhig wagemutig sein. Ich habe einen so einen Lokalchefredakteur getroffen in Harburg, der machte das Harburger Blatt. Der hat sein ganzes Vermögen im Grunde damit verzockt, diese Zeitung weiter zu bespielen. Die hatten irgendwann pleite gemacht und er hat gesagt, ich mache jetzt einfach privat weiter das Harburger Blatt. Und dem hatten sie dann das Wasser abgedreht und das Internet und das war alles totaler Wahnsinn. Aber er machte diese Lokalzeitung weiter. Er war der Last Man Standing. Und so wahnsinnig ich das fand,
den Teil würde ich jetzt nicht kopieren. Ich fand es beeindruckend, mit wie viel Herzblut man sich einer Sache verschreiben kann.
Jessica Schruber, herzlichen Dank. Sie hat uns heute Abend von ihrer Wortwalz berichtet. Wortwalz.de, da findet ihr alle Infos zum Buch, zum Blog und was ihr darüber noch herausfinden könnt. Schönen Abend dir noch.
Danke dir auch. Ade.
Tschüss.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das überraschende Medienmagazin.
Ich freue mich so. Hey, Herr Pähler habe ich, glaube ich, noch nie so aufgeregt erlebt, wie jetzt gerade immer so zwischen den Songs gerade. War er schon so, du weißt jetzt wirklich nicht, wer kommt, oder?
Nein, ich weiß wirklich nicht,
welche Person jetzt kommt. Ich habe mir überlegt, dass wir heute nochmal, dass man auch mal so ein bisschen so die Stimmung verändern kann und einfach mal so die Spannung in so einem Gespräch rausholen kann, wenn man ein bisschen mal die Parameter verändert. Zum Beispiel, wenn Herr Pähler überhaupt keine Ahnung hat, wer jetzt kommt und ich habe die Nummer gewählt, die Person ist am Telefon und ich finde, wir machen erstmal so dieses gute alte, welches Schwein darf es sein Spiel. Die Person schüttelt
den Kopf. Die guten oder die bösen Fragen?
Du darfst jetzt...
die Person schüttelt den Kopf?
Ja, und also ich übersetze das. Ich kenne die Person ja. Und mit Ja, Nein. Und wenn fünf Fragen falsch beantwortet sind, dann lösen wir auf. Okay, Herr Pähler?
Ja, ganz verstanden. Was muss ich fragen? Also du musst durch meine Fragen rauskriegen, wer es ist.
Genau, geschlossene Fragen stellen und dann geht's los.
Sind Sie ein Mann?
Er nickt entschieden.
Das heißt, er ist ein Ja.
Ist ein Mann.
Haben wir schon einmal miteinander gesprochen?
Er zögert, guckt ein bisschen mit Bedauerung und nickt. Ja.
Ich nehme an, Sie sind nicht Bruce Dunnell.
Nein, er ist nicht Bruce Dunnell.
Das hatte ich nämlich befürchtet. Der hat mein Gespräch mit mir abgebrochen.
Ja.
Wir schätzen uns nicht.
Er schüttelt jetzt den Kopf.
Oh, dann ist es jetzt zu Ende. Oder?
Nee,
eine Frage darf ich noch stellen.
Du darfst noch fragen, ja.
Sie sind Medienschaffender aus der Bundeshauptstadt.
Nein, er schüttelt stolz den Kopf. Also
nickend oder schüttelnd?
Nein, also schüttelnd. Also nein, falsch, nicht Bundeshauptstadt.
Dann weiß ich nicht, mit wem ich spreche.
Wirklich nicht?
Nein!
Komm, Herr
Pähler. Ich weiß ja nur, dass es ein Mann ist und ein Medienschaffender.
Ja. Ach, du hast an eine blonde Person gedacht, ne?
Das weiß ich nicht.
Aha. Jetzt überleg mal, wer könnte es sein?
Keine Ahnung. Es kann doch jeder sein.
Es kann jeder sein. Ich bitte mal die Person einfach mal guten Abend zu sagen. Guten Abend, geheimer Interviewgast.
Schönen guten Abend, Herr Pähler.
Guten Abend.
Herr Pähler, der Groschen ist dir nicht gefallen, oder?
Dass du mich für Bruce Dunnell gehalten hast, werde ich dir nie im Leben verzeihen.
Er war auch kurz unterwegs in Richtung Hajo Schumacher.
Nein, ich wusste...
Herr Pähler, du komm mir nach Hause.
Wer sind Sie?
Herr Pähler weiß es nicht mehr.
Doch. Nein, jetzt ernsthaft. Der weiß es. Herr Pähler, hast du bloggen, weißt du... Sag mal... Wir haben uns über viele Sendungen hinweg gegenseitig böse beschimpft und drangsaliert. Und jetzt hast du mich vergessen.
Nein, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Jakobetz.
Christian Jakobetz ist bei uns zu Gast. Christian Jakobetz ist der Herausgeber vom Universalcode. 2011 war das Buch und infolgedessen haben wir immer regelmäßig die Universalcorner gehabt, wo wir aktuelle Trends im Journalismus beleuchtet haben. In der letzten Zeit war es ein bisschen ruhig, weil du dich sehr viel mit Apps beschäftigt hast, aber vor allen Dingen an einer Neuausgabe vom Universalcode gearbeitet hast, der jetzt bald rauskommt. Und weil wir ja gerade so viel über Journalismus und Handwerk geredet haben, dachte ich, wäre es doch mal an der Zeit, jetzt auch über das Buch Universalcode 2020, wie jetzt der neue Titel heißt, auch mal noch mal ein bisschen zu reden, Herr Pähler. Ich dachte, das wäre doch eine schöne Sache, quasi das Thema Handwerk weiter durch die Sendung zu führen.
Das ist eine sehr, sehr schöne Idee und auch ein sehr, sehr schöner Gast dazu. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, als ich noch so voller Aufregung rang, wer das denn nun sein könne, dass Christian, deine Stimme ein bisschen Georg Uecker gleicht.
Warte mal, Georg Uecker, der schwule Doktor aus der Lindenstraße,
genau,
oder?
Genau, den wir immer beim ESC zu Gast hatten.
Du bist immer noch ein Schambolzen.
Ja, das tut mir leid.
Ja, sollte es auch.
Aber wir wollen ja über deinen neuen Universalcode sprechen und dir hier eine Bühne bieten. Das machen wir natürlich gerne.
Vielen Dank, ich freue mich.
Was mich ja interessiert, also das heißt, wenn es jetzt eine Neuauflage vom Universalcode gibt, da muss ja was in dir gewesen sein, das dir gesagt hat, der alte Universalcode ist entweder nicht mehr gut genug oder nicht mehr aktuell genug oder ich muss einfach noch viel mehr tolle neue Tipps geben. Was ist es?
Sagen wir mal so, eine Mischung aus allem. Also das gut genug stimmt natürlich nicht. Er ist immer noch gut, aber er ist halt, Daniel hat es ja gerade schon gesagt, inzwischen 5 Jahre alt. Und 5 Jahre sind im digitalen Zeitalter eine Ewigkeit. In der Zeit passieren einfach so viele Dinge, dass es einfach Zeit wird, diese Dinge auch tatsächlich aufzuschreiben und sie zu beschreiben. Das zweite ist, dass der erste Universalcode ja ein bisschen auch so eine Art Statement war, ne? So zu erklären, warum ist das wichtig, dass wir jetzt Podcasts machen, dass wir Multimedia-Reportagen anbieten etc. Dieser neue Universalcode ist zweigeteilt. Er ist zum einen erstmal ein reines Handwerksbuch, in dem dann tatsächlich auch erklärt wird, wie macht man denn so einen Podcast? Wie mache ich mit einem Smartphone Reportagen, Videos oder was auch immer. Der zweite Teil ist der Versuch zu erklären, was in unserer Branche in den nächsten Jahren passieren wird. Deswegen auch die Reglementierung auf 2020, weil mir klar ist, darüber hinaus können wir nicht gucken und wenn wir dann 2020 haben, dann schreibe ich den 2025.
Was hast du denn, also wenn du das mal schon mal, zum Beispiel wenn wir mal in den Handwerksteil schauen, was ist denn konkret anders als beim was wichtig war vor 5 Jahren?
Also erstmal natürlich das Thema Mobilität, das im ersten Universalcode wirklich nur am Rande vorkam, einfach weil es damals noch nicht von der Relevanz war, wie es heute geworden ist. Das heißt, es gibt einen relativ ausführlichen Teil darüber, wie nutzen User überhaupt mobile Medien? Für die ist ja inzwischen das Smartphone wirklich in den Mittelpunkt ihres Lebens gerückt. Zweitens, wie kann ich mit Smartphones produzieren? Das ist ja eine hochinteressante Frage inzwischen geworden. Da waren wir vor 5 Jahren im Zeitalter vom iPhone, was war es, 4, 4S, ja auch noch nicht so weit, dass wir damit wirklich richtig gute Sachen machen konnten. Das Zweite, was ein großer Schwerpunkt geworden ist, einfach das Thema Social Media. Auch da hat sich ja in den letzten Jahren enorm viel getan. Wir haben neue Kanäle dazu bekommen und wir nehmen ja auch zunehmend, teilweise mit Bedauern zur Kenntnis, wie Journalismus immer mehr in diese sozialen Netzwerke abwandert. Der dritte Aspekt, aber der ist tatsächlich nur am Rande gestreift, weil wir da noch ein bisschen früh bei der Entwicklung sind, sind tatsächlich neue Bewegtbildformate. Also was kann man mit 360-Grad-Videos machen? Welche Rolle wird Virtual Reality mal spielen? Und wie kann es sein, dass jetzt plötzlich, oder besser gesagt, wie gehen wir damit um, dass jetzt inzwischen auf jedem Kanal Bewegtbild möglich ist? Also sogar Radio, Visual Radio, ist ja eine Geschichte, wo ich über Bewegtbild nachdenken muss.
Ich finde das ganz interessant, wenn du uns das mal aufzeigst, in was für einer kurzen Zeit doch für große Veränderungen tatsächlich da sind. Also wenn man das so erlebt, denkt man immer so, ja, irgendwie so viel passiert ja nicht. Aber wenn man dann doch mal nur auf so eine Handvoll Jahre schaut, dass das doch sich so stark verändert, das finde ich persönlich total spannend. Was auch interessant ist, wenn du die beiden Bücher vergleichst, das erste war ja so ein bisschen Idee Selbstverlag und jetzt machst du es doch wieder klassisch über einen Verlag. Was hat dich da motiviert, so ein bisschen das Konzept umzustellen?
In erster Linie einfach nur die Tatsache, dass ich, wenn ich mich um verlegerische Dinge kümmern muss, dass ich dann sehr viele Dinge machen muss, die ich eigentlich nicht machen will und die ein klassischer Verlag wahrscheinlich auch sehr viel besser kann. Also es hat beim ersten Band wahnsinnig viel Zeit und Aufwand gefressen, mich um Dinge zu kümmern, die dem Buch inhaltlich nicht zugute gekommen sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und jetzt konnte ich mich halt wirklich komplett auf das Buch konzentrieren, ausschließlich inhaltlich arbeiten und ich bin heilfroh, dass es einen Verlag gibt, der so tolle Dinge macht, wie es zu drucken, zu lektorieren und letztendlich auch zu vertreiben. Also das war eine Lektion für mich. Damals, als wir es rausgebracht haben, war das ja so irgendwie schwer im Trend, die Dinge auch mal selber zu publizieren und Unternehmer zu werden. Und da fand ich das auch unheimlich interessant. Lektion war jetzt, ich bin Journalist und kein Unternehmer und auch kein Verleger und ich will es auch gar nicht sein.
Am 11. Juli geht's los. Wir sind sehr gespannt. Da müssen wir mal gucken, ob dann wieder ein bisschen Zeit ist, mal ab und zu für eine Universal-Corner oder so. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Dann würde ich dich auf jeden Fall sofort erkennen. Das verspreche ich.
Aber du würdest dich nicht freuen, oder?
Doch, ich würde mich jetzt auch wieder freuen.
Nein, ich habe wirklich gerade gedacht. Jetzt hatten wir mal so längere Zeit Pause voneinander und jetzt können wir wieder miteinander, oder?
Ich glaube auch. Wobei
dann behalten wir das einfach im Auge nach dem 11. Juli, Herr Pähler und ich wieder im fröhlichen Scharmützel.
Ach, das wäre doch schön.
Wunderschön.
Sehr wunderschön sogar.
Das ist nämlich fast ein bisschen zu harmonisch. Wir müssen es an dieser Stelle abbrechen. Christian Jakobetz als Überraschungsinterviewgast für Herrn Pähler. Wir haben über den Universalcode 2020 gesprochen. Content, Kontext und Endgerät. So ist der Subtitel zum Nachfolger vom Universalcode, einem praktischen Handbüchlein zum Thema Journalismus im digitalen Zeitalter. Und Christian, danke, dass du uns das Projekt vorgestellt hast.
Immer gerne für euch. Schönen Abend noch.
Ciao.
D-Radio Wissen.
Hier ist was mit Medien, das Medienmagazin. Herr Pähler, bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit. Wofür?
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Lange nicht mehr gespielt, Herr Pähler.
Ja.
Interessant, dass beide unsere Gäste ja ein Buch geschrieben haben, oder?
Ja.
Also.
Das muss ich nochmal kurz klarstellen, nicht so wirken, wie, also wir sind nicht so eine dieser billigen Sendungen, die einfach gucken, wer hat gerade ein neues Buch, den laden wir ein, damit die darüber reden können. Das gibt es ja ganz viel in den Medien.
Ja.
Wir machen das nur, wenn es uns wirklich interessiert oder an Feiertagen.
Heute ging es um, stimmt, wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen zumindest Feiertag und auch in einigen anderen Bundesländern. Aber unser Überthema ist ja Handwerk und zum Thema Handwerk habe ich auch meine Medienquiz-Fragen für dich herausgesucht, Herr Pähler.
Oh, ich habe das nicht zum Thema Handwerk. Aber frag ruhig. Ich erkläre dir dann, warum ich meine Fragen ausgesucht habe.
Ich freue mich, ich stelle mal schnell meine erste Frage. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist der Gründer der Henri-Nannen-Schule, wäre das sehr einfach. Deswegen frage ich dich eher, wer ist der Gründer von der deutschen Journalistenschule? Und mir würde auch reichen, was er eigentlich, für welche Zeitungen er damals denn sonst führend tätig war. Das sind zwei Stück. Das wäre auch okay.
Sagst du mir, wann die gegründet wurde?
Ja, 1949. So, Pähler.
Ich weiß es nicht. Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Frankfurter Allgemeine, ja. Die sitzt ja in München und von daher ist es von der in München nicht so weit zur Süddeutschen Zeitung.
Ja, das wäre eigentlich logisch gewesen.
Die Abendzeitung. Der Gründer war nämlich Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung und Herausgeber der Abendzeitung 1949, Werner Friedmann. Und das wurde erst als Werner-Friedmann-Institut gegründet.
Naja, ich bin ja heute auch so ein bisschen auf Wortwalz gegangen, weil ich heute in Osnabrück bin. Ne? Sonst bin ich ja manchmal in Köln und manchmal in Münster, aber das ging heute alles nicht wegen Feiertag. Ich bin in Osnabrück und freundlicherweise hat der NDR mich eingeladen, sein Studio zu nutzen. Und deswegen habe ich gedacht, stelle ich eine Dankesquiz-Frage. Ich habe mich auch wirklich gefragt, wenn ich ihn hier treffen sollte, wer ist eigentlich hier der Chef? Also nicht der Intendant, sondern so redaktionell. Wer ist eigentlich der Chefredakteur vom NDR? Habe ich wirklich nicht gewusst, musste ich nachgucken. Deswegen frage ich es dich jetzt.
Ah, natürlich weiß ich das. Wir twittern noch mal ab und zu.
Ja, er ist nämlich auch bei Twitter aktiv.
Zichowitz.
Ähnlich.
Zichowitz.
Genau.
Zichowitz.
Ja, richtig. Andreas Zichowitz.
Andreas Zichowitz, genau.
Ja, da muss ich dir einen Punkt geben.
Ja! Yeah! Aber die Frage kannst du auch beantworten, weil er hat nämlich auch mal für den NDR gearbeitet. Wie heißt denn heute der Chef von der Deutschen Journalistenschule?
Ach, das weiß ich nicht. Der hat mich abgelehnt damals.
Jörg Sadruzinski. Weiß ich nicht. Der ist nämlich
muss man das wissen?
Ja, wenn man was mit Medien machen will, schon. Weil er auch natürlich mit bestimmt, wer zur Deutschen Journalistenschule kann oder nicht. 1998 wurde er Redaktionsleiter von der Tagesschau, kam 2010 Mitglied der Chefredaktion von ARD aktuell und 2011 hat er dann die Leitung der Deutschen Journalistenschule übernommen.
Okay. Wir haben ja eingangs ganz kurz über die Ulrike Demmer gesprochen, die jetzt Regierungssprecherin oder stellvertretende Regierungssprecherin werden will. Da habe ich gedacht, es ist ja gar nicht so selten, dass Journalisten Regierungssprecher werden. Da gab es ja mal diesen schönen Journalisten von der Bild-Zeitung, der mit dem Schröder so gut konnte und Regierungssprecher war.
Bella
2002 bis 2005. Das ist zu leicht gewesen.
Der ist übrigens wieder so eine Beratungsfirma gegründet hat, glaube ich.
Ist der nicht wieder bei der Bild-Zeitung?
Nee, jetzt ist er schon wieder, macht er Beratung. Also der wechselt hin und her und hin und her.
Gut.
Einige sagen, das ist kein Journalismus. Aber lassen wir. Wir gucken mal weiter.
Aber er hat die Haare schön.
Nochmal zurück zur Henri-Nannen-Schule. Was wollte ich wissen? Ich frage dich die leichte Frage.
Mit wie viel N wird Nannen geschrieben? 3.
4.
Ah, Frag lieber deine Frage.
Du hast die Frage dir selbst gestellt und keinen Punkt, also ich stelle ich meine Frage nicht. Jetzt hätte ich gerne noch eine Frage, Herr Peller.
Ich habe gesehen, morgen endlich soll es kommen. Springer möchte ich drüber sprechen. Die haben das, glaube ich, seit 10 Jahren schon dran rumgedoktert und es soll ein neues Testmagazin rauskommen. Testbild soll das heißen. Mhm. Und natürlich will ich wissen von dir, wer ist denn der Macher dahinter, also der Chefredakteur?
Weiß ich nicht.
Der ist auch Chefredakteur bei einer anderen Bild.
Weiß ich nicht.
Axel Telzerow.
Okay, herzlichen Glückwunsch dazu. Testbild, das gab es doch früher nachts immer im Fernsehen. Oder?
Ja, jetzt ist
es
gedruckt.
Jetzt wird es gedruckt. Das ist Fortschritt, meine Damen und Herren.
Was hier ganz cool ist, das ist eine Mischung halt aus User-Bewertungen und echten Tests, ne? Also, oder sozusagen extra angefertigten Tests. Naja, ich werde es mir nicht kaufen.
Herr Perler, es war mir eine große Freude.
Meinerseits auch.
Ich habe vergessen, Punkte mitzuzählen.
Du hast gewonnen.
Wirklich?
Ich habe keinen Punkt, du hast einen.
Das freut mich. Es war eine große Freude. Nächste Woche Dennis Horn. Ich mache jetzt 2 Wochen Urlaub und ihr macht dann auch was mit Medien.
Du bist die neue Bachelorette, ne?
Ja, ich fahre nach Portugal und an die Stelle, wo im Vorjahr in der Nachbarvilla die Bachelorette gedreht wurde. Aber dazu erzähle ich ein andermal mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nächste Woche wieder was mit Medien. Donnerstags um 20 Uhr bis 21 Uhr mit Herrn Perler und Dennis Horn. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.